herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit einem Interviewgast, nämlich mit Stefan Rathgeber. Hallo und schön, dass du da bist, Stefan.
Hallo Michael und danke für die Einladung.
Ja, perfekt. Stell dich doch am besten für unsere Hörer kurz vor. Mit wem sind wir heute im Gespräch?
Ja, mache ich total gerne. Mein Name ist Stefan Rathgeber. Wie der Nachname dann auch schon prädestiniert, bin ich in der Beratung unterwegs bei der Hays AG, hier verantwortlich in der Dachregion für das Thema Digital Consulting und Sales und beschäftige mich jetzt seit 2,5 Jahren innerhalb von Hays mit der digitalen Transformation dieser Firma. Da können wir ja sicherlich gleich auch noch drüber sprechen. Bin 36 Jahre alt, seit 9 Jahren im Business Vollzeit, seit 8 Jahren in Führung und absoluter Fan von Get Things Done. Deswegen habe ich mich so gefreut, als du mich eingeladen hast, hier mit dabei zu sein, weil wir über Leadership sprechen.
Ja, und wie man, es hört sich oftmals so an, so haben wir auch den Namen beschrieben, als könnte man Leadership so abhaken. Aber das ist ja eher so eine zweideutige Geschichte. Du hast gesagt, du kommst aus 8 Jahren Führungserfahrung. Woher kommst du? Wo bist du gestartet, dass Leadership jetzt dein Thema auch ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Deswegen musste ich kurz nachgrübeln, wo ich damit einsteige, damit es auch nicht zu lange wird. Ja. Woher komme ich? Da möchte ich das Thema systemische Beratung und Coaching mit reinwerfen. Ich hatte den Riesenglücksfall, als Werkstudent bei Leadership Focus einsteigen zu können. Schon echt eine Weile her jetzt in München. Und damals neben dem Studium eine systemische Ausbildung machen zu können. Und das hat im Mindset, in dem, wie ich Welt, Führung und Menschen betrachte, mir wahnsinnig geholfen auf diesem Weg. Dann das kombiniert mit einem geisteswissenschaftlichen Studium, politische Wissenschaft, Anglistik, neueste Geschichte, ja, Abschlussarbeit, Magister noch habe ich geschrieben über Willy Brandt und seine Ostpolitik. Also auch mich mit ganz anderen Themen auseinandergesetzt. Gleichzeitig BWL, das konnte man bei uns in der Uni, BWL an den Wochenenden, konnte man das so ergänzend studieren, das noch mit reingepackt, weil mir immer klar war, ich möchte dann doch in die Ökonomia gehen, ja, in die Wirtschaft gehen. Mhm. Und das ist nur mit Geschichte und Geisteswissenschaften ein bisschen schwierig. Und in dieses Potpourri, der Mannschaftssport mit dem Handball, die 4 jüngeren Geschwister, das Familienunternehmen, ich werfe so mal ein paar Stichworte rein. Dieses Potpourri hat mich geprägt, gebildet und auch mich sehr schnell zu der Überzeugung kommen lassen, ich möchte wirksam sein in der Welt, indem ich Führung übernehme, dazu bereit bin, mit allen Pros und Cons. Ja? Und da möchte ich mich rein entwickeln und habe deswegen immer Ja gerufen, schon sehr früh, deswegen auch 1 Jahr nach dem Berufseinstieg schon in Führung, immer Ja gerufen, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich irgendwo in die Führung gehen möchte. Das prägt mich. Ja.
Und hast dann nebenher, also du bist dann in Führung gegangen, aber hast auch nebenher ein ganz spannendes Feld aufgemacht, so wo wir auch näher in Kontakt gekommen sind, mit Naked Leadership. Was ist denn Naked Leadership?
Ja, das ist eine Theorie entstanden aus meiner Zeit bei der Manpower-Gruppe, dort das Marketing und digitale Einheiten, Kommunikation verantwortet und in Gesprächen mit dem Team und dann auch mit 2 Kolleginnen aus dem Team, der Sarah Seiler und der Marina Zayatz, hat sich das entwickelt, weil wir gefühlt, ja, waren wir sehr happy, sehr zufrieden in dieser Runde, in diesem Team, haben klasse zusammengearbeitet mit vielen neuen Methoden. Das, was heute unter New Work beschrieben ist, war vor 7 Jahren da für uns völlig normal. Wir haben einfach jeden neuen heißen Scheiß, ja, der so um die Ecke kam, auch ein bisschen übertrieben, klar, haben wir ausprobiert, haben das Büro umgestaltet, haben gearbeitet, wie und wo wir wollten, haben zusammen gefeiert, ja, zusammen getrauert, ein wahnsinnig enges Gefühl. Das war eine wundervolle Zeit. Und in dieser Zeit ist die Idee von Leadership und Verletzlichkeit entstanden. Und daraus dann der etwas, ich muss zugeben, catchy Titel. Der sollte natürlich auch anziehen. Ja, Naked Leadership. Da geht es nicht um die Nacktheit der Person oder um Nudity oder Ähnliches, sondern es geht um dieses sich nackt, sich verletzlich zeigen als Führungskraft, als Mensch. Ja, als Mensch zu sagen, du bist okay und ich bin okay. Und auf der Basis können wir total gut miteinander arbeiten. Und auf der Basis braucht auch keiner hierarchische Ansagen, Anweisungen, Druck, Angst, Sorge, Incentivierung. Ja, brauchst du in dem Moment nicht mehr, wenn man als Mensch eine Vision teilt, den anderen für okay befindet und dann miteinander arbeitet. Und daraus ist dann diese Theorie des Naked Leadership entstanden, was dann einer meiner zumindest Public Speaking Highlights war, nämlich der TEDx Talk in Frankfurt, im Marriott Hotel, in dem großen Ballsaal vor, ich weiß nicht, was, 750 Leuten.
Wow.
Meine Herren, war ich aufgeregt. So aufgeregt war ich nur noch einmal, nämlich am Morgen meiner Hochzeit, da war es noch etwas wilder. Das war schon ein wahnsinniger Moment. Und dann, wenn man dann auf diesen kleinen roten Teppich steigt, den die bei TED ja immer haben, dass man da auch wirklich stehen bleibt, weil die das ja aufzeichnen, ne? Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ist dann alles in Englisch. Ja. So, jetzt bin ich, natürlich kann ich Englisch, but I'm not native. Und das bringt immer eine andere Komponente mit rein. Und dann strahlt dieses Scheinwerferlicht auf dich und dann hast du den Drücker in der Hand und dann geht's los. Ja. So, fuck it, jetzt musst du da durch. Ja. Vorher hätte ich fast in den Flur gebrochen. aber danach war ich der glücklichste Mensch in dem Saal, ja, glaube ich. Also neben den 7 anderen, die auch auf der Bühne waren und auch ihren Talk gemacht haben, weil das ja immer so Tagesevents sind.
Ja, okay.
Das war so. Und wenn wir jetzt in Naked Leadership mal eine Ebene tiefer reingehen, dann sind das für mich die Basis von erfolgreicher Führung, das Vertrauen im Team, in der Organisation, in sich selbst und in die Führungskraft. Und auf dieser Basis Trust, das haben wir dann etwas intellektuell nochmal zerlegt in 3 weitere Elemente. Wie entsteht eigentlich Trust? Da auch die Forschung bemüht und aktuelle Studien aus der Harvard, aus der Oxford University mit eingebunden zu Trust und Psychological Safety und so weiter. Und sind dann auf 3 Ebenen gegangen und haben gesagt, also wie entsteht eigentlich Trust? Nämlich dadurch, dass ich als Führungskraft überhaupt die Kompetenz und die Fähigkeit ausstrahle, das zu tun, was ich tue, richtig und gut zu machen. Ja, dieses Vertrauen in mich selbst und vor allem auch der anderen in mich, meiner Führungskraft wieder in mich, das muss schon da sein. Also Ability, die Fähigkeit. Wir haben in der Vergangenheit sicherlich viel zu viel rein über Fähigkeiten im Inhalt und nicht in der Führung befördert. Ich meine hier Fähigkeit zur Führung. Ja, ich muss nicht der beste Online-Marketer sein, um Online-Marketing-Teams zu führen. Aber ich muss ein guter Leader sein, um Online-Marketing-Teams zu führen. Das meine ich damit. Ability. Das zweite ist das Thema Caring. Also ich kümmere mich um meine Leute, um meine Organisation, um mich. Ja, wie viele Führungskräfte haben wir, die völlig ausbrennen, ja, und dann langfristig Schaden anrichten, weil sie sich nicht um sich selbst kümmern, ja, was Resilienz angeht, Sport, gesundes Leben. Ich glaube, da haben wir gerade die letzten 5 Jahre ja schon eine ganz gute Trendwende, ja, auch erzielt in der Führung, dass sich nicht mehr der Manager, die Managerin auszeichnet, die am längsten sitzt und am meisten abends trinken kann, sondern die sportlich sind und eine geistige und körperliche Fitness ausstrahlen. Das ist ja das neue Statussymbol aus den großen Organisationen. So. Also caring, sich kümmern, ja, sich um die emotionalen Bedürfnisse der Kollegen kümmern. Und das dritte, Integrität, Integrity. Also wenn ich etwas verspreche, egal was es ist, dann halte ich es. Ich knall niemanden an die Wand. Ich lasse niemanden ins Leere laufen aus meinem Team, sondern ich nehme jeden auf. In dem Rahmen, in dem das möglich ist. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht konsequente Entscheidungen treffen kann, wenn Leistung, Einstellung, Verhalten mehr adäquat passen zu dem Purpose, den wir als Team oder als Organisation haben, auch dann muss ich, und das gehört auch zu Caring dazu, konsequent Entscheidungen treffen und auch Leute rausnehmen oder in andere Positionen bringen oder auch mal challengen. Ja, das gehört voll dazu in das ganze Leadership-Portfolio. So, Punkt. Und für uns eben Integrity, Caring, Ability, das Kernelement Trust, und auf der Basis kann ich Vulnerable, Naked Leadership hochziehen. Das ist die Theorie und das begeistert mich immer wieder. Das sehe ich, kann gar nicht aufhören, darüber zu reden, Michael, wenn du mich jetzt nicht unterbrichst, aber das machst du jetzt. Ne?
Zack. Ja, genau, jetzt an dem Punkt, du hast gerade genau den richtigen Punkt angesagt, du hast den theoretischen Rahmen geschaffen. Wie sieht so eine Führung in der Praxis aus? Was macht eine Führungskraft, die Naked Leadership lebt, anders als vielleicht andere Führungskräfte? Kannst du das an einem Praxisbeispiel vielleicht beschreiben oder auch so, wie du selbst nach diesem Prinzip führst und deine Rolle ausfüllst?
Ja. Stärke und Schwäche von mir persönlich zugleich. Ein Naked Leader setzt eine Vision, auch emotional, witzig. Ja, das ist kein strenges Meeting. Das kann eine Vision sein beim Spazierengehen. Das kann in einer auch lockeren Atmosphäre sein, in einer vertrauensvollen Atmosphäre, in dem wir über uns als Team, uns als Zweier Beziehung sozusagen Mitarbeiter-Führungskraft sprechen und eine Vision für die Zukunft setzen. Und dann lass ich los und lass denjenigen laufen und machen in dem Rahmen, in dem er das machen kann. Warum sage ich Stärke und Schwäche zugleich? Weil das dann auch mal wieder Schwäche bei mir zum Beispiel ist, dass ich durchaus auch mal zu viel zutraue, jemand dadurch dann ein bisschen lost ist, ja, und mit einem Ergebnis kommt, das nicht das war, was für uns dann als Organisation weiterhilft und man dann heftig nachsteuern muss, ja, auch das ist mir schon häufiger mal passiert. Oder dass ich Menschen dann auf diesem Pfad, dass sie sich ein bisschen verloren fühlen, sagen, hey, wo ist mein Rahmen? Ja, Führung ist ja auch Halt bieten. Und deswegen kann es nicht nur so funktionieren. Das habe ich auch gelernt. Und das wäre so ein ganz konkretes Beispiel dazu.
Ja, spannend. Du kannst ja auch immer noch nachsteuern. Also so die Möglichkeit haben wir immer. Jetzt hast du zu Beginn gesagt, du bist vor allem für die digitale Transformation bei Hays zuständig und da auch in Verantwortung. Wie schaffst du jetzt, auch gerade wenn wir über Führung sprechen, Führung zu transformieren, digital zu transformieren, digital abzubilden? Gibt es da schon so Visionen oder Ideen, wie das ist? Also klar, Corona hat uns jetzt irgendwo gezeigt, dass auch Führung digital, online, ortsunabhängig machbar ist. Welche Erfahrung bringst du da mit und was machst du da bei Hays?
Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte. Ich möchte gerne zuerst einen zentralen nennen, den ich für mich jetzt gerade erst so richtig entdecke.
Okay.
Nämlich das Thema Social Selling. Also das, und ich ergänze durch digitales Personal Branding. Wir haben ein großes Programm, digitales Veränderungsprogramm bei Hays laufen und haben darüber unserem kompletten Top-Management, danach der ganzen Organisation beigebracht, wie sie sich digital präsentieren, in LinkedIn, in Xing, auf Twitter, in Blogs, in Webinaren etc. Und darüber Kontakt mit ihren Kunden, Kandidaten, zukünftigen Mitarbeitern untereinander bekommen. Ich will gar nicht jetzt so über dieses Programm reden oder über Social Selling an sich. Was für mich eine der ganz spannenden Outcomes war, jetzt nach 18 Monaten, 16 Monaten Programm, ist, dass jeder vom CEO Dirk Hahn bis hin über den ganzen Vorstand in die Teams hinein, der sich konsequent damit auseinandergesetzt hat, wie ich digital kommuniziere, auch sein Führungsverhalten ändert und seine Einstellung gegenüber digitalen Werkzeugen ändert und digitaler Arbeitsweise ändert. Und damit natürlich auch am Ende des Tages, weil nur darüber geht es erfolgreich, sein Verhalten ändert. Mhm. Weil erfolgreiche Digitalisierung ist für mich das veränderte Verhalten von Menschen auf Basis von neuer Technologie. Mhm. Und damit hat das natürlich gleich direkt ganz viel mit Führung zu tun. Das ist so ein Aspekt, der hat uns total gehebelt.
Mhm. Kannst du sagen, was sich denn auch wieder an dem Beispiel vielleicht orientiert, wie verändert sich das Führungsverhalten durch digitale Prozesse, durch Tools, durch Techniken, durch, wie wir es jetzt in den letzten Monaten auch sehr breit kennengelernt haben, Applikationen mhm. wie Zoom, Teams, mhm. WebEx. Hast du da eine Vertiefung, ein Beispiel, eine Möglichkeit, was konkret verändert sich in der Führung dadurch oder welche Kompetenzen, so wie wenn wir zu Naked Leadership wieder gucken, welche Kompetenzen muss ich vielleicht jetzt auch wieder in der Führung neu aufbauen?
Ja, soziale Nähe mhm. geht erstmal verloren. Kontrolle geht auf der einen Seite verloren, also diese Kontrolle aus dem Management by walking around. Mhm. Was ich auch liebe. Ja, das ist mit Menschen in einem Raum sein und unterschiedlichste Interaktionen haben, ist einfach toll. Mhm. Das geht auf der einen Seite eben Kontrolle, die verloren geht, auf der anderen Seite Kontrolle, die man über digitale Werkzeuge dann wieder zurückbekommt. Ja, wir sehen einen massiven Fokus auf Performance, auf Output, Outcome, mhm. Wenn in den Teams, mhm. Über die ganze Wirtschaft in Deutschland, mhm. was auch gerade viele Leute massiv unter Druck setzt, ja, mhm. Weil am Ende des Tages einfach die Frage kommt, ja, und was hast du jetzt an Euro für die Company gebracht? Und mhm. dann fangen die Leute an zu rödeln, mhm. ja, wenn sie nicht direkt im direkten Impact nachweisen können, mhm. was große Probleme mit sich bringt. Viele Chancen, aber auch ein paar Probleme. Also da verändert sich Führung ganz konkret.
Sag ruhig.
Ich überlege gerade, wie ich es am besten formuliere. Es ist auch eher eine Gleichheit. Ja, wir kennen das alle aus Teams, in Führung, in Meetings. Dann wird eine Frage gestellt und am Ende gucken alle zum Hippo, ne? Zum highest paid person in the room, ne? und wenn, je nachdem, wie der zuckt, orientieren sich dann Teams. Mhm. Was aus Sicht von Perspektivwechsel, Innovation und so weiter auch nicht, überhaupt nicht gut ist. Mhm. Aber das sehen wir häufig. Mhm. Und das ist über digitale Werkzeuge nicht mehr so viel möglich. Mhm. Ja, das heißt, wir sehen einen Fokus auf Inhalt mhm. In den Teams. Ich habe irgendwo letztens ein schönes Zitat gelesen, die Introvertierten verschwinden. Weil die Extrovertierten über ihre Körpersprache im Raum nicht mehr auftreten können. Mhm. Na, und wenn einer in Zoom mal redet, dann ist es auch schwierig, den da rauszubringen. Mhm. Weil das mit den Audiokanälen gar nicht so wirklich funktioniert und man einfach so hart reinquatschen empfinden alle anderen als super unfreundlich. Mhm. Viel unfreundlicher als im Live-Meeting übrigens. Mhm. Ne? Deswegen die Argumentation wieder in den Vordergrund gerät. Das sind alles Themen, die sich in der Führung gerade massiv verändern. Mhm. Und einen Fokus bringen auf, wie gestalte ich Nähe als Führungskraft, ja. wenn ich nicht mehr jeden Tag die Chance habe, sondern ich muss mich darum kümmern, mhm. Räume zu schaffen, um soziale Nähe zu bauen, um diesen Kleber zu entwickeln, der Organisation zusammenhält. Mhm. Ich muss mich darum kümmern, Konflikte explizit zu erspüren und dann live zu lösen. Weil wir digital keine Konflikte lösen, wie das bei euch ist. Ich stelle das vermehrt fest. Mhm. Man redet halt einfach nicht mehr miteinander, weil man ja nicht muss. Mhm. Ja? Und dann vertiefen sich Konflikte zwischen Teams und zwischen Menschen. Mhm. Wenn man sich täglich im Büro sieht oder auf dem Flur bei der Kaffeemaschine begegnet, dann merkt man das, wenn da was hängt. Ne? Das spürst du, auch als Führungskraft, spürst du im Raum, wenn zwei miteinander ein Thema haben. Da sind wir Menschen gut, da haben wir Spiegelneuronen für, da haben wir unsere Antennen für. Das geht digital nicht mehr. Ne? Also dieses Konflikte lösen und ich muss Raum schaffen für Innovation, für Neues, mhm. für Weiterentwicklung. sonst geht mir da ganz viel verloren und alle konzentrieren sich auf Performance, mhm. aber alle brennen wir aus und haben halt 12 Skypes am Tag oder Teams oder Zooms oder so, ne? Mhm. Und verlieren aber völlig den Draht zu dem, was Arbeit so wertvoll macht für uns, nämlich eine Aufgabe zu haben, mit Menschen zu tun zu haben. Mhm. Und für diese drei Themen, also Innovation, Konfliktlösung und Nähe, soziale Nähe, müssen Führungskräfte Räume schaffen und sich explizit damit auseinandersetzen. Und wer das nicht kann, der ist gerade im super harten Stretch. Mhm. Und ich stelle mal die These auf, wer das nicht kann, der wird auch jetzt in den nächsten Monaten als Führungskraft aufgeben oder abgelöst werden, weil das inakzeptabel ist.
Hm. Oder eben selbst auch eben an ihre Grenzen kommen. Ja. Beziehungsweise auch keine Performance dann in dem Sinne erreicht. Also du hast so die Frage auch schon an mich gerichtet, wie das bei uns erkennbar wird. Konflikte sind lange, lange Zeit noch verdeckt, wie du es auch sehr gut mit den Spiegelneuronen beschrieben hast. Die Konflikte kommen erst sehr, 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 sehr spät raus. Und das ist ja die große Schwierigkeit auch im Face-to-Face-Kontakt, wenn Konflikte sehr lange verdeckt bleiben, dass sie dann schon so verhärtet sind, dass sie sehr schwer zu lösen sind. Mhm. Was mir noch auffällt oder was ich gerne auch noch reingeben möchte, ist die Struktur, die Selbststruktur durch diese soziale Distanz, wenn man es so beschreiben kann, habe ich auch einen größeren oder muss ich auch selber viel mehr in meine eigene Struktur investieren, was du bei Naked Leadership als dieses Caring auch für sich selbst zu achten, auf sich selbst zu achten beschreibst. Wohin geht denn deiner Meinung nach, also du hast Innovation, Konflikt und Nähe beschrieben, wohin geht denn aber auch der Trend dann in dieser Führungsidee oder dieser veränderten Führung? Weil wenn ich dir jetzt zugehört habe, kommen da Punkte raus, die wir eigentlich sehr befürworten, nämlich so eine gewisse Gleichheit im Sinne von Hierarchie unabhängig, dass jemand Impulse reinbringt, dass auch Hierarchie niederere, wenn man so beschreiben kann, Mitarbeiter Impulse in eine Runde reinbringen oder auch diese Verantwortung zu übernehmen, Dinge anzusprechen, Konflikte zu lösen, Innovationen einzubringen. Das ist doch eigentlich ein guter Trend, oder?
Ja. Sehe ich auch so. Nicht uneingeschränkt, weil wir uns da in der New Work Generation Y-Bewegung auch immer wieder selbst hinterfragen müssen. Ja, nicht alles, was wir da postulieren, ist Gold. und nicht alles, was wir da tun, ist richtig. Und vor allem vieles von dem, was wir sagen in englischen Begriffen, ist gar nicht neu und haben gute Führungskräfte schon immer gemacht, weil wir Menschen sind, ne? Und sich unsere Bedürfnisse, Lustgewinn, Unlustvermeidung, unsere großen strukturellen Gehirnwindungen ja nicht geändert haben seit der Steinzeit oder noch früher. Da bin ich gar nicht der Profi für. Ne? Aber grundsätzlich begrüße ich das natürlich. Ja, also dieses Leitbild vom meistens männlich, meistens kaukasisch weißen Manager im Eckbüro, der von dort die Orchestrierung macht und die Lemminge hin und her schiebt, die eigentlich Mitarbeiter und Menschen sind, das ist ja auch nicht mehr erstrebenswert für so viele Menschen. Mhm. Ich glaube also, dass es diese Figur, die wird es immer noch mal geben. Wir haben auch noch Patriarchen, Matriarchen in Organisationen, die Ausnahmen bestätigen da die Regel. Nur das ist nicht das, was auf Dauer funktionieren wird. Ich glaube, dass wir auch deutlich mehr Mosaikkarrieren sehen werden, ja, wo jemand in Führung geht, wieder aus der Führung rausgeht, dann Projektleitung übernimmt, dann Matrixführung übernimmt. Ich habe gerade zwei Matrix-Teams, die ich führe, ja, wo ich überhaupt keine direkte die Durchgriffsoption, Anweisungsoption habe, sondern immer in der Überzeugung sein muss. Ne? Und über diese Kompetenzen, die darüber Menschen ausbilden, weil sie in den verschiedenen Rollen sind, weil sich Rollen auch schnell verändern. Das heißt, als Product Owner, als Scrum Master, ja, als Architekt mal reingehen, als Projektmanager, dann als Experte und von der Expertenlaufbahn wieder in die Führungslaufbahn zu wechseln, dann glaube ich, dass wir in unserer kompletten Workforce viel mehr Menschen bekommen, die in der Lage sind, für bestimmte Themenbereiche Führung zu übernehmen, zu machen und dann aber auch wieder rauszugehen und woanders wirksam zu werden. Wir reden über Tribes und Squads und Pools von Talenten, ja, wo man dann je aufgabenbasiert sich zusammenfindet und zusammenstellt und darüber sehr, sehr schnell wird, ja, in so agilen Systemen. Das wird jetzt gerade massiv beschleunigt. Ich erlebe überall das Thema jetzt, den endgültigen Durchbruch von OKRs, also dem Objective Key Result Thema, dass ich meine Ziele mit der langfristigen Vision verbinde, auf ein Quartal runterbreche, sehr klar messbar mache und transparent für die komplette Orga oder fürs Team aufstelle und dann auch darauf tracke, ja, und messe meine Zielerreichung und darüber einfach wahnsinnig schnell werden muss.
Ja.
Nicht mehr diese Jahresgespräche und Fünfjahrespläne und sowas, die seltenst ja wirklich durchgreifend wirksam sind.
Mhm.
Da verändert sich Führung gerade massiv.
Mhm. Ich habe zwei Gedanken dazu, und zwar Nummer eins, scharf formuliert: Brauchen wir dann noch klassische Führungskräfte? Es hört sich eher so an, wie du das beschreibst, dass es immer mehr selbst organisiert wird und dass es diese natürlichen Führer immer mehr gibt. Natürliche Führungskräfte, die sich berufen fühlen, hier Verantwortung zu übernehmen. Siehst du das ähnlich oder sind so, wenn man klassisch sagen kann, klassische Führungskräfte nach wie vor sehr notwendig?
Da schlagen so mehrere Gedanken Herzen in meiner Brust. In der momentanen Phase, in der wir sind, auch Krisenmodus durch Covid-19 und andere Veränderungen in der Welt, glaube ich zwar fest daran, und das sehen wir ja auch, dass sich die Rolle, die Anforderungen von Führungskräften verändern, gleichzeitig jetzt aber keine disruptiven organisationalen Veränderungen anstehen. Die sind gerade ganz viel auf den Charts und auf den Folien von vielen Beratern auch, aber noch nicht durchgreifend in den Organisationen angekommen. Deswegen bin ich da jetzt nicht so fest von überzeugt, dass ich sage, die Führungskraft gibt's zukünftig nicht mehr. Auch also in der Organisation. Da bin ich noch nicht überzeugt. Ja, dafür hängt dann da auch zu viel dran. Dafür ist das Thema Führung zu wertvoll. Und wenn ich dann einfach nur sage, jetzt gibt's halt nicht mehr das Kästchen und die Pyramide, sondern den Kreis und da ist halt dann in der Mitte jemand drin, aber das sind dieselben Abhängigkeiten wie vorher, dann habe ich ja auch nicht gewonnen. Mhm. Wenn ich das Ganze einfach nur neu denke, dann kommen wir ja als Mensch auch da nicht weiter. Deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch.
Mhm.
Ja.
Okay. Eine letzte Frage. Und zwar hast du gerade über die Zielrunterbrechung und klare Messbarkeit, Transparenz gesprochen. Und zu Beginn, wenn ich jetzt Naked Leadership nochmal dazu nehme, gerade dieses Caring. Mhm. Ist das ein Widerspruch, dass ich Ziele messbar mache, Performance und immer schneller werde und immer schneller werde und immer mehr Leistung bringe, überspitzt gesagt natürlich, in Hinblick auf, eigentlich muss ich immer wieder schauen, dass ich 3-4 Gänge zurückschalte. Welche Diskrepanz ist da zu spüren oder schließt es sich überhaupt gar nicht aus?
Ja, also wenn ich meine Zielstellungen auf Maximierung ausrichte. Wir haben davor, vor einigen Jahren gab es da dieses Unwort des maximierten Shareholder Values, ja, an den Börsen, aus dem Hyperkapitalismus der angloamerikanischen Länder kommend. Dann bewege ich mich da sicherlich in ein Hamsterrad, das nicht gesund ist, wo ich als Verantwortlicher auch die Ebene Caring dann massiv vernachlässige. Bei mir selber ja zuallererst.
Mhm.
Guck dir die ganzen Führungskräfte an in Shareholder-maximierten Organisationen. Das sind ja, ist ja nicht so, dass die nicht leiden, sag ich jetzt mal, ne? Ganz platt, auch wenn es da sicherlich Widerspruch gibt. Also in so einem System bin ich bei dir, ist das schwierig. Auf der anderen Seite, was wir jetzt schon gesehen haben, auch durch Corona, ist doch eine Fokussierung in dem, auf das, was wirklich wichtig ist in unseren Organisationen und Wirtschaftsunternehmen. Und die Leistungserbringung in meiner Rolle, in meiner Aufgabe als Mitarbeitender in einer Firma, wenn ich die wirklich auf das fokussiere, was meine verdammte Aufgabe ist, wofür ich da bin, dann ist ein Performance-Fokus auch und eine klare Messbarkeit dahinter total wertvoll, weil es auch Nasenfaktor-Diskussionen weglässt, weil es viel Politik unnötig macht, weil es viel Ego-Kommunikation unnötig macht, weil es einfach darum geht, wir haben einen Purpose als Organisation, wir haben uns ein paar Foki festgesetzt, die wir machen wollen, darauf priorisieren wir, die messen wir. Und alles andere lassen wir weg. Oder wenn du dich auf andere Sachen konzentrierst dann und deine Ziele nicht erreichst, dann hast du dich auch nicht gut gekümmert. Ja? Insofern, da in so einer Organisation ist das für mich dann kein Widerspruch, tatsächlich Leistung messbar zu machen. Ganz im Gegenteil. Es kann sein.
Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, Stefan, für deine wertvollen Impulse. Wir kommen dem Ende entgegen. Hast du denn noch Gedanken, die unbedingt jetzt raus müssen?
Die unbedingt raus müssen. Ja, ich feile an den nächsten Schritt nach Naked Leadership und wie so viele da draußen, ja, da bin ich auch Follower, nenne ich das Ganze Digital Leadership. Ja, jetzt passt einfach, steht auch hier bei mir an der Wand, ja, in der Videokonferenz, die wir letzte Woche hatten, hast du es ja gesehen. Ja. Also die Zusammensetzung aus Fokus auf Menschen, Fokus auf Business, Wissen und Know-how in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, und auf Technologie. Dieser Technologieaspekt kommt so am stärksten dazu für die digitale oder die Führung in einer digitalen Welt. Ich muss wissen, wie ich Use Cases baue rund um künstliche Intelligenz, was RPA ist, wie ich Cloud Business mache, wie ich digitale Kommunikation steuere, ja, mit welchen Tools ich meinen Tagesablauf manage, eben nicht mehr nur noch mit Outlook und den Halbstundentermin und den Meetings, die ich vom Kopfende führe. Ja. So diese Tech-Komponente kommt da jetzt ganz verstärkt hinzu. Und in diesen drei Kreisen, People, Business, Tech, verstehe ich Digital Leadership. Und das als Impuls so, vielleicht in 6 Monaten für den nächsten Podcast, aber auch für die Hörer. Ich freue mich da über Feedback. Auf meinem LinkedIn-Profil bin ich sehr viel aktiv und erreichbar. Oder auch unter meiner Hayes-Business-Adresse natürlich. Und ich freue mich auch, wenn du mir Feedback gibst zu dem Naked Leadership Talk, der ist auch hier auf YouTube oder auf der TED-Plattform zu finden. In dem Sinne, ja, spread the word und ich freue mich auf Feedback.
Sehr schön, vielen lieben Dank. Deine Verlinkungen und dein LinkedIn-Profil für eine weitere Verbindung mit dir werde ich in den Shownotes verlinken. Stefan, danke, dass du da warst.
Cool, danke dir.